Du hörst die Aufbruchstimmung. Benjamin hier, hallo. Heute gibt es wieder eine Bonusfolge. Und in den Bonusfolgen will ich mich inhaltlich und konzeptuell etwas von den normalen Aufbruchstimmungen entfernen und so den Blickwinkel ein bisschen verschieben oder auch auf aktuelle Ereignisse Bezug nehmen. Das habe ich ja zum Beispiel bei der ersten Bonusfolge gemacht. Damals ging es um den gerade erschienenen Film Aufbruch zum Mond mit Ryan Gosling. Heute geht es auf die Straße. Ich nehme dich mit auf eine ganz besondere Tour, eine Pionierfahrt. Die Bonus-Episode ist diesmal ein Cross-Posting mit dem MovePod, einem weiteren Podcast-Projekt, welches ich zusammen mit Markus mache. Beim MovePod sprechen Markus und ich über eines, ja, unserer Meinung nach, der wichtigsten Themen der aktuellen Zeit, nämlich Mobilität. Dabei interessieren uns die Themen, die dahinter stecken. Zum Beispiel, wie hat das alles angefangen? Und da sind wir ganz, ganz schnell zu den ersten Automobilen gekommen und zur ersten Fernfahrt der Geschichte. Diese Fahrt hat Bertha Benz unternommen. Zusammen mit ihren zwei Söhnen und ohne das Wissen ihres Ehemannes Karl Benz ist sie losgefahren zu einer über 100 Kilometer langen Reise quer durch den Südwesten. Heutzutage wird durch eine gut beschilderte Ferienstraße an dieses Ereignis erinnert. Und das haben sich Markus und ich im Frühjahr zum Anlass genommen, über die Erfindung des Autos zu sprechen, während ich die sogenannte Bertha Benz Memorial Route abfahre und berichte, was ich so erlebe. Dies haben wir in zwei Episoden getan, nämlich Move 005 und Move 006. Diese Episoden kannst du dir auf movepod.de anhören und den Podcast direkt abonnieren. Hier, an dieser Stelle, habe ich die Tour nochmal aufbereitet und präsentiere ein Re-Edit, ein Remake, so ein Zusammenschnitt unserer Station entlang der Strecke. Zum Beispiel auch ist da die allererste Tankstelle der Welt dabei. Ich bin dabei nicht ganz chronologisch vorgegangen, sondern habe versucht, die Ausschnitte so thematisch zu gliedern, also die Ausschnitte aus unserem Gespräch, um ein angenehmes Hörerlebnis zu gewährleisten, wenn man schon nicht die ganze Tour am Stück hören kann. Und ich habe mich bei der Auswahl der Ausschnitte auf die Fragen nach dem Anfang konzentriert. Also, was steckt eigentlich hinter dieser Pionierleistung? Was heißt es, mit dem ersten Auto aufzubrechen? Und wie viel Aufbruch kann man heute noch erleben? Begeben wir uns also auf die Spuren von Bertha Benz. Wenn dir gefällt, was du hörst, kannst du die ganze Tour auf moveport.de nachhören. Die Links zu den Episoden findest du in den Shownotes. Jetzt aber Bühne frei für den MovePod in Aufbruchstimmung, Bonusfolge 2, die erste Fahrt. Hallo und herzlich willkommen zum MovePod, Ausgabe Nummer 5. Und wie ihr vielleicht schon hört, ich bin unterwegs, ich bin draußen. Ich bin unterwegs heute auf der Bertha Benz Memorial Route. Ich bin der Benjamin und am Telefon, ganz, ganz weit von mir entfernt, ist der Markus. Hallo Markus.
Hi, im fernen Stuttgart, genau.
Ja, genau. Was machen wir heute? Wir werden so ein bisschen nachvollziehen, wie die erste Fernfahrt der Geschichte, die erste Fernfahrt mit einem Auto vonstatten gegangen ist.
Genau, und vor allem auch, wie das dazu gekommen ist, ne?
Ja, genau. Und wie das alles so funktioniert hat und so. Und dazu bin ich jetzt unterwegs in Baden und der Kurpfalz auf den Spuren der Bertha Benz, die hier 1888
das erste Mal mit dem Benz Motorenwagen 3.
Genau, die drei.
Ja. Die hier zum ersten Mal gefahren ist, eine Strecke über 100 Kilometern. Und ja, da wollen wir so heute eine ausgewählte Teilstrecke mit euch nachvollziehen und abfahren und ablaufen, weil jetzt gerade bin ich in Wiesloch, gerade auf dem Weg, eine kleine Steigung hoch. Man hört es vielleicht an meiner Atmung. Hin zur ersten Tankstelle der Welt. Ich bin jetzt hier angekommen, auch in Wiesloch vor der Kirche. Es ist hier ziemlich hügelig auch, also das muss man sich auch mal vorstellen, dass sie mit diesem Höllengefährt, diesem dreirädrigen Höllengefährt, relativ heftige Steigungen, die ich mit meinem Nissan, mit dem ich hier jetzt gleich rumfahren werde, nicht im zweiten Gang nicht hinkriegen würde wahrscheinlich. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, die Fahrt ging los in Mannheim und führte über den heutigen Stadtteil Mannheim-Freudenheim, heißt das, glaube ich, auf jeden Fall über Ladenburg und Heidelberg, mitten ins Badische hinein oder in die Kurpfalz hinein. Die Geschichte des Motorenwagens ist auch eine von vielen Rückschlägen natürlich. Einer dieser Fehlkalkulationen oder Rückschlägen ist, dass der Verbrauch, der Treibstoffverbrauch von dem Gerät völlig falsch eingeschätzt wurde. Und zwar hatten die Fernfahrer viel zu wenig Treibstoff geladen. Der Treibstoff, das war damals Licroin, hieß das. Und es wurde auch benutzt, um als Anti-Fleckenmittel, um Wäsche zu waschen. Und welches man im Fachhandel und eben in Apotheken bekommen hat. Und eine dieser Apotheken liegt halt eben hier. Kurz vor Wiesloch ist es den Fahrern aufgefallen, dass der Tank gleich leer ist. Und dann haben sie das Gefährt hier hingeschoben, vor die Stadtapotheke Wiesloch, die auch heute noch steht. Das historische Gebäude steht hier noch. Und davor gibt es ich mache mal kurz ein Foto. Das können wir vielleicht einbinden auf der Folgenseite.
Das auf jeden Fall, ja.
Ja. Davor steht eine Figur, eine Statue im Stadtbild, die eben so ein bisschen künstlerisch versucht, diesen Moment des Tankens und des Weiterfahrens ja ganz, ganz hübsch eigentlich so abzubilden. Und das steht eben auf diesem Platz vor der Apotheke. Und es gibt auch eine kleine Gedenktafel. Kann ich mal kurz hingehen, das vorlesen. Also steht ganz groß Stadtapotheke auf diesem Gebäude. Und auf der Gedenktafel steht Stadtapotheke Wiesloch. Erste Tankstelle der Welt. Auf der Fahrt Mannheim-Pforzheim mit Bertha, Eugen, Richard Benz. Also Eugen und Richard waren die Söhne. Am 5.8.1888 werden den Benz Patentmotorwagen Modell 3. Diese Tafel wurde aufgestellt zum 100-jährigen Jubiläum dieses Ereignis. Noch eine kleine Tafel, wo das Ereignis nochmal so in Kupfer dargestellt ist. Ja, und es gibt auch noch irgendwie so einen QR-Code, wo man sich das Ganze nochmal durchlesen kann. Also es ist ganz, ganz hübsch aufgemacht für so eine relativ kleine Stadt, würde ich mal behaupten. Ja, Werther Benz ist hier hingekommen zum Apotheker und hat dem seinen gesamten Bestand an Waschbenzin abgekauft, um den Motor wieder zu füllen und die Fahrt fortzusetzen. Und muss man sich überlegen, die haben das halt total falsch kalkuliert, was der Motor verbrauchen wird auf dem Weg. Und es ist halt noch überhaupt nicht weit. Also von Mannheim nach hier über Land. Gut, wird man damals länger gebraucht haben bis heute, aber ich denke mal, wenn man es gut schafft, ist das so eine halbe Stunde. Also das sind so vielleicht 20 Kilometer. Und ja, da mussten sie schon tanken. Und zwar dieses Waschbenzin. Ja, vielleicht müssen wir nochmal ein bisschen anders anfangen. Und zwar, wie es alles überhaupt vonstatten gegangen ist oder ja, wie die ganze Vorgeschichte eigentlich war, während ich hier noch so ein bisschen auf dem Weg bin. Können wir da noch ein bisschen drauf eingehen, Und zwar war Bertha Benz, eben die Frau von Karl Benz, deren größte Leistung es war, eigentlich mutiger zu sein als ihr Mann.
Nämlich ja, nicht nur zum Zeitpunkt,
das. Ja. zum Zeitpunkt, wo sie gefahren ist, war es quasi so, dass Karl Benz eigentlich schon resigniert hatte und seine Erfindung sozusagen schon aufgegeben hatte. Aber Bertha, die hat an dieser Erfindung geglaubt und die hat auch geglaubt, dass man damit weitere Strecken fahren kann als nur durch den Stadtkern Mannheim. Und hat zur Gelegenheit genommen, dass ihre Schwester in Pforzheim, was so ungefähr 100 Kilometer von Mannheim entfernt liegt, ein Kind bekommen hat. Und dieses Kind oder ja, dieses Ereignis wollte sie miterleben, wollte dieses Kind sehen und eben ihre Familie besuchen. Und ist dann in aller Herrgottsfrühe losgefahren mit ihren zwei Söhnen, die Feuer und Flamme waren natürlich für das Unternehmen. Aber der Papa quasi, der Karl Benz, der hat davon gar nichts gewusst. Also der, der wäre auch zu zögerlich gewesen, habe ich gelesen, und hätte die ganze Unternehmung wahrscheinlich verboten. Aber die Entourage von den dreien, von Bertha und ihren zwei Söhnen, die haben das Wagnis, ja, die haben es gewagt und sind losgefahren an einem Augustmorgen im Jahr 1888. Also diese Tankstelle, diese Apotheke, damit wollten wir beginnen. Das ist so eine der größten, ja, der beliebtesten Stationen auch oder der, ja, der größten Pionierleistung dieser gesamten Pionierfahrt sozusagen, eben die Unwidrigkeiten der Umstände mit solchen praktischen Hilfsmitteln wie eben eine Apotheke anzufahren, ja, genau, zu umschiffen.
Ja. Man muss natürlich so ein bisschen auch dazu sagen, dass die Bertha Benz natürlich jetzt, möchte ich jetzt mal böse behaupten wollen, nicht nur so ein bisschen den Drang hatte, das Ganze mit dem Motorenwagen 3 nach vorne zu bringen, sondern sie hat ja auch in gewisser Weise ihrem zukünftigen Mann, dem Karl Benz, durch das vorherige Auslösen ihrer Mitgift ermöglicht, überhaupt die Entwicklung von so einem Motorenwagen einzusteigen. Also die Frau ist, wenn man so will, so der erste Investor gewesen, was so Startups angeht. Ich möchte nicht wissen, was die für einen Pitch hatten.
Ja, es war auch anscheinend so, dass sie, also sie war auch eine naturwissenschaftlich und ingenieurstechnisch, so jetzt kommt hier ein Auto in die Fußgängerzone. Moment. Müssen wir vorbeilaufen. Ja, es ist auch ein schöner Tag hier, wie man hört. Es ist viel los. Die Leute sitzen draußen, trinken Kaffee. Es ist ja ein sehr schöner erster Frühlingstag, würde ich behaupten. Perfekt für diese Fahrt. So, jetzt bin ich weg vom Lauten. Jetzt kann ich auch erzählen, was ich sagen wollte. sie war naturwissenschaftlich und in Ingenieurswissenschaften auch sehr interessiert. Und es war wohl nur den Umständen der Zeit geschuldet, dass sie nicht selbst eine Ingenieurin geworden ist und Ingenieurswesen sich auch ausbilden lassen oder studiert hat. Ja, also man darf die Leistung auf jeden Fall nicht unterschätzen. Das kann man sich ja auch sehr gut vorstellen.
1886 ist der erste Patentmotorwagen oder der erste Motorwagen patentiert, war es erst mit dem Modellwagen 3. Das heißt, das Ganze ist eigentlich als Gasmotorenfabrik vom Karl Benz gestartet und hat dann praktisch diesen Zweitaktmotor auf dieses Dreirad draufgesetzt, wo ja dann in dem Moment dieser Patent-Motorwagen, wie er dann hieß, weil das in Reichspatent eingetragen wurde.
So, 1888. Apropos Motorwagen, da bin ich jetzt nämlich auch, bin am Auto angekommen. Ja, hört jetzt noch das charakteristische Türschlagen, wenn ich meinen Schlüssel aus der Jacke rausgeholt habe. So. Ja, was an der Stelle vielleicht interessant ist, ist, man muss sich so einen Pionierwagen oder so einen Patentwagen eben auch als Prototyp vorstellen. Das heißt, das, was ich jetzt hier machen werde, Tür zu, Schlüssel rein, umdrehen, losfahren. Das ging natürlich nicht. Also das muss man sich ganz anders vorstellen. Es gab da verschiedene technische Operationen zu beachten. Man musste bei der Zündung schauen, dass alles funktioniert. Man musste schauen, wie warm oder kalt der Treibstoff war, der zum Einsatz kommt, um eben dort auch die Apparaturen richtig, richtig geschmeidig laufen zu lassen, sag ich mal. Und dieses Fahren mit diesem Pionier oder Prototypen war auf jeden Fall kein Zuckerschlecken. Auch dadurch, das hat Markus eben schon gesagt, auch dadurch, dass es natürlich kein ausgebautes Verkehrswegenetz gab, wie heute. Also ich habe jetzt das Auto gestartet. Ihr hört so einen kleinen Unterschied in der Atmosphäre. Was ich sagen wollte, war, dass es kein ausgebautes Verkehrswegenetz gab, sondern nur Feldwege, auf denen normalerweise die Pferdekutschen gefahren sind. Das hat auch Markus eben schon erklärt. Und durch diesen Umstand ist es auch so, dass es natürlich keine Straßenschilder gab, weil die Fuhrkutschen, die Passagiere befördert haben, kannten natürlich den Weg von Ort zu Ort und über die Felder, um eben an ihre Orte zu kommen, wo sie die Passagiere hinbringen sollten. Daher musste sich Bertha Benz auf ihrer Fernfahrt an den Bahngleisen orientieren und an eben sich immer wieder erkundigen bei den ortsansässigen Leuten, wo es denn hingeht nach XY und wie sie dort von dort weiterkommt. Ja.
Das ist schon, muss man sich das mal überlegen. Ich finde diese Leistung, die diese Frau mit ihren zwei Söhnen geschafft hat, echt mal phänomenal. Weil klar, heute mache ich das Handy an und schaue drauf und sag ja, Google bitte mal oder Siri oder keine Ahnung, Navigationsprodukt hier einfügen. Führ mich mal bitte von A nach B oder ich bin jetzt mitten in der Walachei. Ja. Ich möchte jetzt irgendwie zum nächsten Aldi oder Lidl oder Edeka fahren. Dann ist da direkt schon ein Point of Interest drin und ich muss mich nicht groß kümmern. Das war da halt echt mal eine ganz andere Hausnummer, weil meistens ist in dem Moment so, wie man das ja selber kennt, wenn man Leute fragt, wo geht's denn da hin, dann fangen die immer an zu philosophieren, widersprechen sich teilweise selber auch noch in der Beschreibung und nach dem dritten Mal, fünfmal rechts und dann einmal links fahren, hast eh schon wieder vergessen, was der Anfang war. Das heißt, also das ist schon mal ein Punkt mit einem Testwagen oder einem Entwicklungsding, was wahrscheinlich auch noch nicht so zu 100% funktioniert hat, hat da irgendwie das hinzukriegen, das ist Hut ab, also wirklich.
Ja. Ich bin jetzt übrigens abgebogen auf die Bertha Benz Memorial Route, deren wir heute folgen wollen, die angelegt ist als dynamisches Denkmal für eben diese Leistung der Bertha Benz. Da gibt es auch schöne, relativ kleine Schilder, die den Weg so ein bisschen beschreiben. Und das Schild hat mich jetzt gerade nach rechts geschickt. Und ich werde jetzt über die Orte Bad Schönborn und Ubstadt-Weiher auf der Bundesstraße 3 Richtung Bruchsal fahren. Und diese Strecke, die gab es auch früher schon. Hier in der Nähe verlaufen auch die Bahngleise. Was Bertha Benz auch benutzt hat als Wegefindung, waren alte Römerstraßen. Wir befinden uns hier in dem nordbadischen Bereich, quasi im Hinterland des Limes. Und der Limes, der hat nicht nur quasi direkt an der Mauer Garnisonen gehabt, sondern vor allem im Hinterlandbereich waren dann dort die Legionen stationiert und diese Truppenteile mussten schnell von A nach B verlegt werden können, wenn Gefahr drohte. Und das heißt, das Wegenetz der Römer in diesem Landstrich hier war relativ dicht. Und deswegen, und diese Überlandwege der Römer sind quasi heute noch auch teilweise die Vorlage für Landstraßen, die hier verlegt werden. Da werden wir auch teilweise noch einigen folgen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, je nachdem, wer im Südosten wohnt, der kennt das vielleicht. Leute, die uns vielleicht im nördlichen Mecklenburg-Vorpommern zuhören, werden das eher nicht kennen. Da war halt nicht so viel los mit Römern, leider.
Oder zum Glück, wie man sieht, ja.
Ja, aber es ist so, dass diese Römerstraßen daran erkennbar ist, dass sie eben schnurgerade durch die Landschaft führen. Egal, welches Hindernis da kommt. Das sieht man vor allem schön an Straßen, die durch den Wald führen. Die eben kilometerlang quasi durch den Wald führen und man sieht das Ende dieser Straße schon, wenn man überhaupt in den Wald hineinfährt.
Ich glaube, das ist richtig schön. Man muss dazu sagen, ich sitze hier in Stuttgart, habe auch schönes Wetter, aber guck halt doch irgendwie auf meinen Rechner. Ich wäre jetzt auch lieber schön im Auto sitzend oder auch laufend draußen an der frischen Luft.
Ja, ich glaube, das macht doch richtig viel Spaß, wenn man hier auf dem Motorrad oder sowas unterwegs ist.
Genau, leider habe ich keinen Führerschein.
Ja. Aber ich habe jetzt hier auch auf dem Weg über die anderen Ortschaften hierher. Das sind ja so nicht wirklich Hangstraßen, aber es geht halt schön die Hügel auf und ab und schöne Schleifen und so. Und es waren auch einige Motorradfahrer unterwegs. Also die zieht es jetzt natürlich auch raus. Es sind, glaube ich, an die 20 Grad in der Sonne. Also es ging jetzt auch richtig schnell mit den Temperaturen. Und dann will man natürlich seine Maschine bewegen. Aber ich glaube, es ist super spannend, diese Route auch zu erleben, eben auf dem Motorrad. Mit dem Fahrrad wäre es, glaube ich, nichts, weil man auch viel auf zweispurigen Straßen unterwegs ist, die nicht unbedingt einen Fahrradweg haben. Das habe ich jetzt nicht genau geprüft. Wenn man das aber machen will mit dem Fahrrad, findet man bestimmt auch andere Wege, die ungefähr der Route folgen. Und man muss auch dazu sagen, dass ein Fahrradweg wahrscheinlich näher an der Realität sozusagen dran ist, als die Bertha-Benz Memorial Route an und für sich, weil hier natürlich sehr viele Kompromisse gemacht werden mussten. Weil die Feldwege, die Bertha-Benz früher gefahren hat, die sind halt heute teilweise auch noch Feldwege. Und das heißt, dass die heutige Verkehrsführung andere Wege sich gesucht hat. Entweder schlauer oder eben an den großen Verkehrsadern, an den Autobahnen entlang.
Ich weiß mal eigentlich, wie lang die unterwegs war, so insgesamt.
Das war der ganze Tag. Ich habe auch gelesen, dass sie dann das noch ein bisschen verzögert hat, weil sie nicht völlig verschmutzt in ihren Heimatort Pforzheim einfahren wollte, sondern dass das quasi schon in der Dunkelheit geschehen ist, damit sie nicht so viele Leute erkennen, wenn sie dann da in ihr Elternhaus geht. Aber verschmutzt ist vielleicht auch ein gutes Stichwort. Ich habe eben schon erzählt, dass man da einen sehr hohen technischen Sachverstand brauchte, um so ein Pionierauto fahren zu können. Und ich kann heute hier mit meinem besten Hemd im Auto sitzen und es passiert mir nichts. Aber Bertha-Benz war früher eben, und eben ihre zwei Söhne auch, war früher eben durch diese Fahrt völlig verschmutzt, verstaubt. Und sie musste ja auch einige Reparaturen selbst erledigen. Zum Beispiel war einmal die Benzinleitung verstopft, war das, glaube ich, und sie musste mit ihrer Hutnadel die Verstopfung lösen. Ein anderes Mal war ein Stromkabel gerissen oder sowas und sie hat mit ihrem Strumpfband die Isolierung erneuert. Also Dinge, von denen ich heutzutage größten Abstand halten würde. Ich keine Ahnung habe, wie ich das hinbekomme.
Das gibt ja heute zum Glück auch den ADAC, ne? Also früher war das halt in dem Moment selber Hand anlegen und zwangsläufig halt das entsprechend gut hinzukriegen, ne? Also da musste man sich halt Sachen einfallen lassen und haben halt das genommen, was eh schon dabei war.
So ist das. Ja. Ja, man kann noch ein bisschen erzählen auch an der Stelle. Ich komme jetzt nach Hammbrücken. Was wir hier eigentlich machen, technisch, wie wir das hier gerade umsetzen, die Fahrt. Und zwar telefonieren wir.
Genau.
Und
ja, jeder spricht praktisch für sich ins Mikrofon. Deswegen kann es durchaus sein, dass wir uns gegenseitig so wunderhübsch ins Wort fallen. Ja. Das heißt, ich sitze im Studio in Anführungsstrichen und habe zwei Rechner vor mir und recherchiere oder versuche es zumindest, nebenher so Hintergrundinformationen rauszufinden. Und Benjamin versucht, keinen Unfall zu bauen, weil er sitzt nämlich im Auto.
Ja, genau, ich sitze im Auto, wie ihr wahrscheinlich schon die ganze Zeit unschwer gehört habt. Ist natürlich die Maschinengeräusche nicht ganz wegzubekommen. Mal sehen, wie wir das in der Post-Production noch hinkriegen. Aber es muss ja auch ein bisschen das Bens Motorwagen 3-Feeling sein. Da war das auf jeden Fall noch lauter und hoppliger und so. Ich habe tatsächlich auch gelesen, dass immer wieder angehalten werden musste, weil die Pferde, die auch auf den Wegen unterwegs waren, sich erschreckt haben. Und immer wenn eine Kutsche kam, haben die vorsichtshalber ein bisschen langsam gemacht, angehalten und das Pferd beruhigt. Damit es da zu keinen größeren Unfällen kam. Ja, ich telefoniere hier quasi über eine Freisprechanlage mit Markus und nehme lokal meinen Ton auf. Und das nennt man im Fachjargon, im deutschen Podcast-Fachjargon, ist das ein Double-Ender. Man kann auch ein bisschen Credits verteilen. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen, durch die großartige Arbeit von Sven und Cornelis von den Schönen Ecken Podcast. Falls ihr den Podcast nicht kennt, ist es wirklich wärmstens empfohlen, sich das mal anzuhören, weil die haben diese Art und Weise, Podcast zu machen, nämlich über Double Ender, hat der Schöne Ecken Podcast zur Perfektion gebracht. Ja, auch sozusagen eine Pionierleistung. Aber das, gut, das haben auch schon andere Leute gemacht, aber man kann es sehr schön anhören. Sie gehen durch verschiedene Orte auf dieser Welt und erzählen, was es dort zu essen und zu trinken und eben zu sehen gibt. Ganz, ganz toll. Kann man sich zu jeder Gelegenheit auch mal anhören. Aber also ich finde jetzt, wenn man so, also ich bin jetzt bald da, ich sehe schon die Mannheimer Innenstadt, das erste Bürohochhaus. Kann man mal anfangen, so ein bisschen Resümee zu ziehen. Also ich finde, auf dieser Tour kann man auf jeden Fall das schon erlebbar machen, auch dadurch, dass die Initiatoren versucht haben, eben diese alten Kompromisse zu finden zwischen der alten Wegführung und der Straßenverkehrsführung heutzutage. Und man fährt eben Wege, wie jetzt eben Beispiel der Weg von Schwetzing nach Mannheim, über Land, sozusagen nicht über die Autobahn. Das bin ich noch nie gefahren in meinem Leben. Und das ist eine andere Art und Weise, diese Strecke oder diese Gegend hier nochmal zu erleben. Und ja, vielleicht kann man dann, während man fährt, auch unseren Podcast hören. Und dann kriegt man auch einige relevante Fakten nochmal um die Ohren gehauen.
Genau, wie zum Beispiel das Kulinarische ist.
Ja, man darf es nicht, das darf man nicht vernachlässigen, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, man kann hier nochmal sagen, dass eben man auch jetzt im Innenstadtbereich von Mannheim die Mobilitätsstrukturen auf jeden Fall sieht. Ich denke, man hört es auf meiner... Au, das war ein großes Schlagloch. Okay, man hört es auf meiner Aufnahme vielleicht, dass ich sehr stark jetzt die ganze Zeit über auch Gleise gefahren bin, der Straßenbahn. Also es wird uns natürlich auch, ich glaube, im Podcast beschäftigen auf Dauer, wie eben solche Mobilitätsstrukturen auch Stadt prägen und wie solche Städte mit den verschiedenen Strukturen, die sie haben, dann auch funktionieren. Genau, ich fahre jetzt auf der Augusta-Anlage entlang und werde jetzt auch gleich, was dann der Endpunkt unserer Fahrt sein wird, am Dr. Karl Benz Denkmal vorbeikommen. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich die Spur wechsle, weil ich ins Parkhaus muss.
Ja, das mit den Großstädten und Parken ist auch immer so ein Thema, ne?
Ja, das ist das Problem. Deswegen, ich suche gar nicht lange. Ich nehme einfach immer direkt das Parkhaus, weil macht keinen Spaß sonst. Macht keinen Spaß.
Das weiß ich aus Stuttgart auch immer. Das ist so immer kurz vor, kurz vor Nervenzusammenbruch und man regt sich auf und dann lieber gleich direkt ins nächstbeste Parkhaus und fertig.
Ja, so, ich bin jetzt kurz davor. So, jetzt muss ich kurz hier mir dieses Ticket ziehen. Oh. So, Taste drücken für Ticket. Zack. Und wieder zu und durch das Loch. Es kann jetzt sein, dass das Telefon die Verbindung abbricht, ne?
Ja, dann schauen wir einfach mal, dass wir uns wieder irgendwie kriegen die nächsten Minuten.
Ja, genau. So, ich bin jetzt vor dem Mannheimer Wasserturm.
Ich merke auch gerade, du bist schon wieder draußen und der Wind schlägt zu.
Ich bin jetzt draußen. Ja, es gibt jetzt Wind, ja. Das ist ein bisschen blöd. Ich laufe jetzt nur noch ein paar Meter vor Richtung Denkmal und dann können wir hier auch den Sack zumachen, glaube ich.
Genau.
Wir müssen auch nochmal ein persönliches Resümee ziehen. Es hat auch alles sehr gut geklappt, glaube ich. Von der Technik her und genau. So weiter. Das war wirklich vorher nicht ganz so klar, ja. Ob das alles so funktioniert.
Wir sind halt voll auf den Spuren der Pionierin unterwegs, ne?
Wie bitte?
Wir sind voll auf den Spuren der Pionierin unterwegs.
Ja, ja.
Also in jeglicher Hinsicht.
Wobei, also, um das nochmal zu wiederholen, das ist jetzt auch keine Rocket Science. Also, wurde auch schon gemacht. Und eben, ja, von verschiedenen Podcasts. Wer sich für solche Formate interessiert, kann sich auf jeden Fall mal umhören. In der deutschen Podcast-Community. Da gibt es auf jeden Fall einige Beispiele, die ähnliche Touren gemacht haben und ähnliche Formate gestartet haben. So, der Brunnen ist an. Es sind auch hier wieder viele Leute unterwegs. Ja. Die Sonne hat sich ein bisschen zurückgezogen, aber sie ist immer noch schön warm. Also ich habe nur eine leichte Jacke an.
Ja, gut, ich sag mal.
Und eben mein Hemd. Ja.
Ja, wenn es so schön Wetter ist draußen. Ich gucke jetzt auch noch mal raus aus dem Fenster. Das ist echt auch hier noch richtig schön sonnig. Ich glaube, ich gehe dann nachher auch noch mal richtig schön raus.
Ja.
So. Du bist jetzt direkt auf dem Friedrichsplatz schon, oder?
Ja, genau. Das ist ja, das nennt sich hier, glaube ich, Friedrichsplatz. Ja. Also direkt vor dem Wasserturm. Hier sind Blumen, hier ist der Brunnen. Es geht rundherum, sind Gebäude gebaut. Rotem Backstein. Da ist auch die neu gebaute Mannheimer Kunsthalle. Also die, Also die Kunsthalle gab es vorher schon, aber das Gebäude wurde neu gebaut. Ja. Und ich sehe schon das Denkmal auf der Augusta-Anlage, da laufe ich jetzt noch hin. Ja. Bin auch gleich da. Mal noch die Aufnahme checken. Das funktioniert soweit.
Hervorragend. Im Moment halt ordentlich mit Rauschen, aber ich glaube, das wird hoffentlich unsere Post-Production alles rausfiltern oder zu einem Großteil.
Naja, ich hoffe es. Also ich konnte jetzt das auch nicht. Hier sind halt sehr große Baustrukturen. Und da kennt man ja, ne? Neben großen Gebäuden ist der Wind, die Kanalisierung des Winds immer noch ein bisschen stärker.
Genau, aber das ist ja auch ein schöner großer Platz. Also da hat es auch ordentlich die Möglichkeit, dann irgendwie Wind irgendwie zu fangen. Ne?
Ja, ja, genau. So, jetzt ist hier kurz Stau, dann kann ich kurz rüber. Ah ja, hier ist auch ein Modell von dem Motorenwagen tatsächlich ausgestellt. Da mache ich auch gleich noch ein Bild. Ja, also dieses Dreirad mit einer einzelnen Sitzbank. In, ja, ich denke, es ist Kupfer oder eine Bronzelegierung. Aber es ist nicht funktionstüchtig. Es ist hier nur ein Modell. Aber es sieht interessant aus. Also ich werde noch ein Bild machen davon.
Cool.
Ja.
Auf jeden Fall.
Und vor mir steht jetzt das große Karl-Benz-Denkmal. Dort steht Karl Benz 1844 bis 1929. Da ist er abgebildet mit seiner Erfindung. Sieht eher aus ein bisschen wie so ein ägyptisches Relief vor einer Pyramide. Also ich hätte auch echt was Hübscheres hinstellen können, wenn ich mir so überlege, aber okay. Und auf der Rückseite, steht auf der Rückseite. Ja, eben die Stifter dieses Denkmals. Das ist der Reichsverband der Automobilindustrie, Allgemeiner Deutscher Automobilclub, Automobilclub von Deutschland und Allgemeiner Verwittert-Club. Also kann ich nicht lesen.
Okay.
Also ist auch eine Restaurierung wäre auch mal nötig oder eben ein neues Denkmal. Ein bisschen enttäuschend so als Schlusspunkt dieser schönen Tour, aber okay.
Schade.
Ja, ich glaube, wir haben einen schönen Eindruck gekriegt.
Auf jeden Fall.
Jetzt gleich noch hier die Bilder. Und ja, würde mich verabschieden hier aus Mannheim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den MovePod. Gebt uns eine Bewertung, gebt uns Feedback. Und dann hören wir uns das nächste Mal.
Genau. Dann bis dahin.
Alles klar. Jo, ciao.
Ciao.